Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Und unser Studiogast heute ist Professor Christian Thaler. Er ist Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Thaler, ich hatte das ganz am Anfang unserer Sendung schon mal erwähnt. In den Medien liest man ja immer wieder mal von prominenten Müttern, die häufig aus den USA kommen und mit 50 Jahren oder noch älter ein Kind bekommen. Wie groß oder klein ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas auf natürlichem Wege passiert?
Also Sie sprechen hier ja zwei Dinge an, nämlich das eine die Frage der Natürlichkeit und das andere dieses Alter. Man hat ja tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass es relativ spielerisch, womöglich auch für nicht prominente Menschen, Frauen möglich ist, so in Mitte des Jahrhunderts quasi mit 50 schwanger zu werden, Kinder zu kriegen. Das ist tatsächlich in diesem Bereich eine extreme Rarität. Ich selbst, und ich bin jetzt schon ein bisschen länger in dem Bereich tätig, habe das ein einziges Mal erlebt mit einer Frau, die älter als 50 ist, die spontan schwanger wurde, wobei man den Eindruck tatsächlich bekommt, es ist jetzt so, wenn man in der Bevölkerung auch fragt und zum Teil auch bei Ärzten, die jetzt vielleicht nicht ganz spezialisiert im Bereich der Frauenheilkunde oder Reproduktionsmedizin sind, dann kriegt man eigentlich etwa von der Hälfte der Befragten die Antwort, dass es ab vielleicht 40 oder Anfang, Mitte 40 langsam schwierig wird, schwanger zu werden. Und da ist man wirklich von der echten Realität ganz weit entfernt. Tatsächlich ist es so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man etwa 10 Jahre vor dem Erreichen der Menopause bereits nicht mehr schwanger werden kann. Und das durchschnittliche Menopausenalter ist in Europa bei 52 Jahren. Das heißt, also mit Anfang 40 wird es eigentlich schon eher zur Rarität, wobei man jetzt davon ausgehen kann, es gibt ja nun auch einige Frauen, die vor, aber auch nach dem Durchschnitt, also nach den 52, die Menopause erleben. Es gibt zum Beispiel 1% der Frauen, die schon mit 40 oder früher die Menopause erlebt. Und bei denen muss man sogar davon ausgehen, dass sie praktisch 10 Jahre vorher, heißt also mit Anfang 30 bereits, nicht mehr realistisch damit rechnen können, schwanger zu werden. Es gibt allerdings eben auch 1% der Frauen, die mit 60 die Menopause erwartet. Und das sind jetzt die wenigen, die ganz, ganz wenigen, die eben tatsächlich so mit Ende 40 auch nochmal schwanger werden können, auch ein gesundes Kind kriegen können.
Nichtsdestotrotz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Professor Thaler, ist es eine individuelle Geschichte, wie man biologisch ausgestattet ist, vielleicht auch welche Gene man mitbringt. Hängt es eigentlich auch von den eigenen Lebensgewohnheiten ab?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da versuchen wir auch durchaus, ich sage es mal präventivmedizinisch, auch schon darauf hinzuwirken, dass wir sagen, es gibt Dinge, die man beachten sollte, wenn man sozusagen seine ovarielle Leistungskraft, seine ovarielle Funktion möglichst lange behalten will. Und das sind jetzt mal generell Dinge, die man auch üblicherweise als gesund einschätzen würde. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist vor allem, dass man nicht raucht. Also wenn man viel Zigaretten raucht, dann kann man tatsächlich damit sein Menopausenalter um etwa 2 bis 3 Jahre in die früheren Jahre hinein verkürzen. Und damit auch letztlich die Phase, in der man problemlos schwanger werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sehen wir auch immer, dass Raucherinnen tatsächlich alle möglichen Eierstockfunktionen früher einbüßen. Es sind aber genau, wie Sie jetzt auch sagen, genetisch-ethnische Anteile. Also wir wissen zum Beispiel, dass Asiatinnen relativ etwas später die Menopause erleben als wir hier in Europa. Die Ernährung spielt da mit rein. Und wirklich genetische familiäre Dinge. Also wenn die Familie, wenn die Mutter, wenn die Tante, wenn die alle relativ früh die Menopause erlebt haben, muss man auch selbst so ein bisschen davon ausgehen. Es gibt allerdings auch einige medizinische Aspekte, also Erkrankungen, von denen man weiß, dass man etwas früher die Menopause erlebt. Das sollte man also in dem Bereich auch wissen und vielleicht auch selbst sich so ein bisschen in seiner eigenen Familienplanung danach orientieren. Und wir sind, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, seit einigen Jahren in der Lage, durch Bestimmung spezifischer Hormone tatsächlich auch schon relativ früh einen Hinweis darauf zu geben, ob diese ovarielle Reserve, von der man da spricht, eher relativ reichhaltig ausgestattet ist, ob man also davon ausgehen kann, dass man eher zu einem relativ späteren Zeitpunkt im Leben die Menopause erlebt oder früher. Und das ist ein Punkt, den man tatsächlich auch schon sozusagen früher hinweisend bestimmen kann, was vielleicht auch für die Lebensplanung so einen gewissen zusätzlichen Anteil einem ermöglichen kann.
Was ja auch umstritten ist, ist diese Festlegung, dass nur verheiratete Paare zu dem Kreis derjenigen zählen, die die anteiligen Kosten erstattet bekommen. Nun wird ja jede dritte Ehe geschieden, also ist die Ehe doch eigentlich als Garant für die Beziehung vielleicht auch
also
nicht unbedingt geeignet.
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, bin völlig bei Ihnen. Das ist einer der vielen Sonderlichkeiten dieses Gesetzes und es ist umso absurder, dass so ein ja eindeutig damals schon 2003 nach rückwärts gewandtes Gesetz dann auch noch Gesundheitsmodernisierungsgesetz genannt wurde von der damaligen rot-grünen Koalition. Es ist ja vollkommen klar, dass natürlich ein Paar, was seit Jahren zusammen ist, was gemeinsam Kinder möchte, eine wunderbare Grundlage wäre, um hier Kinder auch zu kriegen und dass da ausgerechnet die Unterstützung durch die gesetzlichen Krankenkassen denen nicht gegeben wird, denen vorenthalten wird, weil ihnen der Trauschein fehlt. Also sowas Absurdes bis zum heutigen Tag kann man eigentlich kaum wirklich aussprechen, ist aber so.
Nichtsdestotrotz wenden sich ja auch Patientinnen oder auch Paare an Sie, wo die Frau älter ist als 40 Jahre, also die Kosten von mehreren tausend Euro für die Kinderwunschbehandlung dann bereit ist, alleine zu übernehmen. Was machen Sie denn mit Damen ab 50? Kann man das so pauschal sagen? Weil als Arzt fällen Sie ja da sicher auch eine Entscheidung, wer noch geeignet ist aus Ihrer Sicht.
Also ich möchte gerne den Begriff der Eignung vermeiden. Das klingt so ein bisschen wie eine Qualifikation und das ist, glaube ich, an dem Platz tatsächlich nicht richtig. Aber es geht ja darum, dass es sich hier um eine medizinische Behandlung dreht, die ja natürlich auch Nebenwirkungen hat und der ja dann auch eine entsprechende Chance eines Erfolgs gegenüberstehen sollte. Nur dadurch kann das ja begründet sein. Und man muss einfach davon ausgehen, dass natürlich mit zunehmendem Alter der Frau, das ist jetzt wirklich ganz wesentlich, das Alter der Frau, die Chance einer Schwangerschaft im Rahmen der assistierten Fortpflanzung zunehmend geringer wird und dass außerdem auch die Risiken natürlich, dass man womöglich Fehlgeburten erleidet, dass man womöglich Kinder mit chromosomalen Auffälligkeiten zur Welt bringt, dass man womöglich auch in der weiteren Schwangerschaft Probleme hat. Diese ganze Kaskade von Problemen, die im Wesentlichen vom Alter der Frau abhängig sind, wird natürlich immer höher. Und das muss man sehr deutlich auch miteinander besprechen. Es gibt jetzt da kein Alter, wo man jetzt sagt, hier ist die rote Linie, später geht das nicht mehr. Aber es gibt einfach Größenordnungen, wo man sagt, ab dieser Chance sollte man dann eigentlich das nicht mehr so rechtfertigen. Da haben auch die Gerichte schon relativ klare Zahlen auf den Tisch gelegt. Also es wurde zum Beispiel mal gesagt, dass die Privatversicherungen, die ja nicht nach dem Alter, sondern wirklich nach der echten Chance gehen, dass die ab einer Erfolgschance einer Schwangerschaft pro Behandlungsversuch von unter 15% eigentlich nicht mehr die Kosten der Solidargemeinschaft aufbürden sollen und können. Das heißt also auf Deutsch, wenn eine Frau aufgrund ihrer Gesamtsituation, das ist jetzt nicht nur das Alter, das sind eben bestimmte Hormone und die Rahmenaspekte, mit einer Schwangerschaftschance von unter 15% rechnen muss, dann werden auch die privaten Versicherungen im Regelfall so eine Behandlung nicht mehr mit unterstützen.
Nun könnte man ja auch kritisch hinterfragen, ob es alles immer unbedingt sein muss. Also muss man sozusagen der Natur ein Schnippchen schlagen und führt das alles, die ganzen medizinischen Möglichkeiten, nicht auch zu einem gewissen Anspruchsdenken vielleicht der Patientin? Ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, lasse ich mal dahingestellt sein. Nach dem Motto, ich habe ein Recht auf ein Kind, auch wenn mein Körper es so jetzt nicht möchte.
Also ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich finde nicht, dass man der Natur ein Schnippchen schlägt, wenn man jetzt die Methoden der assistierten Fortpflanzung anbietet und verwendet. Nein, im Gegenteil. Ich glaube eigentlich, dass wir helfen, den natürlichen Vorgängen letztlich zum Erfolg zu kommen. Ich mag auch den Begriff der künstlichen Befruchtung gar nicht so besonders gern. Das Ganze ist im Wesentlichen eigentlich sehr, sehr natürlich. Nur einige Aspekte, ich sage es mal vielleicht, dass die Spermatozoen eben dann auch zu der Eizelle kommen bei verschlossenen Eileitern. Diesen Teil können wir eben, ich sage es mal, überbrücken, da können wir assistierend zur Seite stehen. Aber letztendlich alles andere, was passiert, die wirklich faszinierenden Vorgänge der Befruchtung, der embryonalen Entwicklung, der Einpflanzung, das sind ja alles hochgradig natürliche Dinge, die dadurch, dass wir so ein ganz kleines bisschen mithelfen, eben dann auch passieren können.
Im Beitrag wurde ja gerade die Methode ICSI erwähnt, die Sie auch schon angesprochen haben, bei der eine Vereinigung der beiden Keimzellen ja herbeigeführt wird. Man könnte jetzt böse auch sagen, erzwungen wird. Jetzt gibt es ja laut Erkenntnissen der Forschung auch ganz natürliche Mechanismen, die dafür sorgen, welche Spermien überhaupt zur Eizelle vordringen und ob es dann eben zu der Einnistung letztlich auch kommt oder nicht. Setzt man denn nicht mit ICSI zum Beispiel die Mechanismen der Evolution ganz außer Kraft?
Also die Evolution ist ja nun ein ganz großes Wort und diese Mechanismen der Selektion, das ist ja eigentlich ein Aspekt, den man eigentlich gar nicht so ganz gerne sagt, aber das ist ja was, was die Natur sozusagen an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder tut im Rahmen der Evolution. Tatsache ist, dass jetzt diejenige Spermatozoe, die dann letztlich in die Eizelle eindringt, offensichtlich keinen der typischen Selektionskriterien, die man jetzt irgendwie typischerweise so im Auge hätte, was er sich ein ganz besonders gesundes, ein ganz besonders schönes, ein ganz besonders sportliches oder wie auch immer qualifiziertes Kind dann zur Folge hat. Da hat man natürlich am Anfang auch ein bisschen drüber nachgedacht, was das jetzt für Konsequenzen hat. Tatsache ist, die Kinder, die infolge der ICSI-Methode zur Welt kommen, sind im Grunde genommen genauso, also in allen Kriterien, die man sich so irgendwie vorstellen kann, wie die Kinder, die auf ganz völlig natürlichen, also nicht assistiert, reproduktionsmedizinisch assistierten Weg zur Welt kommen. Das scheint also keine Evolution oder keine Selektion in dem Sinn zu sein, den man jetzt typischerweise so im Auge hätte.
Wobei Sie die Spermien ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon gezielt aussuchen können.
Man sucht sie danach gezielt aus, dass sie sich möglichst normal bewegen, dass sie möglichst normal aussehen. Also sozusagen, dass sie möglichst dem entsprechen, was die Spermien eigentlich normalerweise tun und wie sie aussehen, die am ersten auch in die Eizelle hineinkommen. Ich meine, man muss sich klar sein, dass die Männer oder die Paare, die man mit der ICSI-Methode behandelt, dass bei denen die Spermatozoen im Allgemeinen einen ganz, ganz großen Prozentsatz unbeweglicher, womöglich fehlgeformter und womöglich insgesamt von der Zahl her deutlich verminderter Spermatozoen haben. Und insofern sucht man tatsächlich da jetzt die am normalsten sehenden Spermatozoen aus. Also man hilft da der Natur tatsächlich so ein bisschen nach, um eben hier eine Befruchtung sicherzustellen. Man würde jetzt sagen, dass in normalen Bedingungen, also ohne jetzt die assistierte Reproduktion zu haben, diese Männer sich eben tatsächlich nie vermehren könnten, diese Paare kinderlos blieben.
In letzter Zeit macht ja auch noch etwas anderes aus der Reproduktionsmedizin Furore in den Medien. Ich spreche vom Social Freezing. Dabei geht es um die Möglichkeit, Eizellen einfrieren zu lassen und auf diese dann zu einem späteren Zeitpunkt im Leben zurückgreifen zu können. Das ist ja eine Methode, die ursprünglich für Krebspatientinnen entwickelt worden ist.
Das ist grundsätzlich genau so. Also wir hatten ja schon vor Jahren immer wieder die Situation, dass junge Frauen, die eine Krebserkrankung erleiden, die eine Leukämie erleiden, Morbus Hodgkin erleiden, dann eine Chemotherapie kriegen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei diesen Erkrankungen auch geheilt werden können, durch die Chemotherapie, durch die Krebsbehandlung ihre Ovarialfunktion verloren haben. Die wurden dann sozusagen ganz früh mit 20, 25, 30 Jahren schon in die postmenopausale Situation geschickt. Und wenn die dann, nachdem sie die Krankheit überlebt haben, einen Mann gefunden haben, ihre Familie gründen wollten, ging das nicht mehr. Insofern war es also sehr früh schon unser Anliegen, bei diesen Frauen befruchtungsfähige Eizellen zu kryokonservieren, um die eben dann später nutzen zu können. Diese Methode der Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen steht uns jetzt seit einigen Jahren als eine sehr, sehr etablierte Methode zur Verfügung. Und das kam dann zunehmend auch zu Situationen, wo man sagt, das ist jetzt zwar, ich sage jetzt mal, keine Krebserkrankung, aber vielleicht eine der vorhin kurz zitierten Situationen, wo man womöglich davon ausgehen kann, es ist eine Erkrankung, wo man damit rechnen muss, diese Frau wird womöglich deutlich verfrüht die Menopause erleben, also auch ohne Krebsbehandlung. Das war eine Situation, wo man womöglich auch bei denen dann die Methode der Kryokonservierung genutzt hat. Und zunehmend, wie das ja oft so ist, wenn so eine Methode erstmal zur Verfügung steht, gab es dann auch andere Situationen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Patientin, die sich jetzt kürzlich bei uns vorgestellt hat, die Mitte 30 oder schon so ein bisschen drüber ist, die zu uns kam, weil sie in einer längeren Beziehung war, jetzt langsam auch schon geplant hatte, Kinder zu kriegen. Und ihr Partner ist jetzt tödlich an einem Motorradunfall verstorben. Und die uns jetzt sagte, sie kann sich nicht vorstellen, in relativ schneller Zeit jetzt wieder einen Mann so an sich zu binden und an sich ranzulassen, dass sie weiß, das ist der Mann ihrer späteren Kinder, die dann einfach diesen zeitlichen Druck, in den sie sich jetzt da irgendwie fühlte, auflösen wollte, indem sie sagt, sie würde gerne befruchtungsfähige Eizellen einfrieren, um eben sozusagen die erstens optimalere Zahl und auch die bessere chromosomale Beschaffenheit der Eizellen, die ja mit dem Alter deutlich schlechter werden, diese Faktoren, um das sozusagen möglichst zu nutzen. Und das sind Situationen, die man eigentlich schon auch nachvollziehen kann. Also wir hatten das mit dieser Frau auch längere Zeit besprochen und haben das dann auch durchgeführt. Und ich habe schon den Eindruck, dass das eine Situation ist, die in manchen ausgewählten Situationen sinnvoll ist und auch begrüßenswert, wobei natürlich, und Sie haben jetzt vorher den Begriff Hype, glaube ich, auch verwendet, so da hier auch wieder Missbrauchspotenzial gegeben ist, keine Frage. Also es wurde ja von Google und Facebook, glaube ich, waren das in den USA, die jetzt ihren Mitarbeiterinnen anbieten, die Methode der Kryokonservierung von Eizellen sozusagen mit zu bezahlen. Das ist natürlich grundsätzlich von der Biologie her sicherlich präventivmedizinisch nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine junge Frau, 25 Jahre, die jetzt hier ihre Eizellen womöglich kryokonserviert. Aber es macht natürlich viele Probleme auch wieder nachvollziehbar. Also ich denke, es ist und bleibt eine medizinische Methode mit Nebenwirkungen, mit Problemen auch. Also man sollte das, denke ich, keineswegs jetzt empfehlen, dass jede Frau sozusagen zunächst jetzt mal in jungen Jahren da ihre Eizellen auf die hohe Kante legt.
Das wollte ich, weil Sie gerade sagen, auf die hohe Kante legen. Die sollte dann auch etwas Geld auf die hohe Kante gelegt haben, denn diese Behandlung wird ja nicht übernommen von den Krankenkassen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben neben den medizinischen Konsequenzen natürlich auch ganz schöne Kosten sind. Das sind also schon mehrere tausend Euro, die dann erstens mal erforderlich sind, um die Eizellen überhaupt reifen zu lassen, um die abzubauen, punktieren, um die zu einzufrieren und das muss man auch noch dazu sagen, man muss die ja später dann auch wieder auftauen, die müssen dann auch noch befruchtet werden, das geht auch nicht so ganz ohne weiteres und eingesetzt. Da kommen also auch nochmal ein paar tausend Euro dann im Nachfeld zustande bei dem Einfrieren. Und ein Punkt ist in meinen Augen auch noch wirklich nicht adäquat geklärt, nämlich wie lange möchte man eigentlich warten, bis man die Eizellen dann wieder auftaut. Ich meine, jetzt ist es ja so, dass man doch in der eigenen Lebensplanung irgendwo so ein bisschen Vorstellungen hat, dass man, sagen wir mal, mit 40, Anfang 40 dann langsam mal so in eine Situation kommt, wo dann auch die Kinder langsam wirklich kommen sollten, in Klammern spätestens. Wenn man das jetzt natürlich biologisch beliebig weit hinausschieben kann, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in womöglich 10, 20 Jahren dann viele Frauen haben werden, die eben Eizellen irgendwann mal kryokonserviert haben und die dann eigentlich überhaupt nicht einsehen, warum sie jetzt mit 45, 50 oder 55 die dann schon wieder auftauen sollen. Womöglich kann man das ja auch nach hinten schieben, denn rein von der Biologie sind ja da keine eindeutigen Grenzen mehr gesetzt. Und da habe ich schon Bedenken, dass wir da alle möglichen Probleme dann im Nachhinein damit kriegen, die wir im Vorhinein überhaupt noch nicht ganz klar ausgesprochen haben.
Das sagt Professor Christian Thaler, Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums der Ludwig-Maximilians-Universität in München.